Schön, dass du heute wieder dabei bist. Bevor wir loslegen, habe ich eine kleine Bitte. Mach mit. Es dauert keine 3 Sekunden. Schließ kurz die Augen und dann antworte für dich selbst, ohne zu überlegen, ohne zu korrigieren, wo ist gerade deine Zunge? Wenn deine erste Antwort lautete irgendwo unten oder weiß ich nicht so genau oder am Mundboden, dann bist du in sehr, sehr großer Gesellschaft. Und du bist genau richtig in dieser Folge, denn wir reden heute darüber, was deine Zunge mit deinem stillen Reflux zu tun hat. Und ich verspreche dir, das wird interessanter, als es im ersten Moment klingt. Mein Name ist Sandrea Kuhl, willkommen beim Magenkompass Podcast. Stiller Reflux, Fakten und Lösungen. Du kämpfst mit stillem Reflux und suchst endlich Antworten, die wirklich Sinn ergeben? Willkommen bei Stiller Reflux, dem Magenkompass-Podcast. Ich bin Andi und hier geht es darum, stillen Reflux zu erkennen, neu zu denken und anders zu handeln. Fundiert, ganzheitlich und alltagstauglich. Raus aus dem Beschwerdekarussell, hinein in deine Selbstwirksamkeit. Stiller Reflux, dein Podcast für mehr Verständnis, Balance und Lebensqualität. Heute geht es um ein Thema, das in den klassischen Refluxberatungen praktisch nie auftaucht und das ich ehrlich gesagt lange selbst nicht auf dem Schirm hatte. Bis ich angefangen habe, mich durch die wissenschaftliche Literatur zu graben und gemerkt habe, hier liegt einer der spannendsten Hebel, die wir bei stillem Reflux haben. Ich nehme dich heute mit auf einen kleinen Streifzug durch deinen eigenen Mundrachenraum. Wir schauen uns 3 Dinge an. Erstens, wie ein Verdauungsenzym namens Pepsin deinen Zungengrund nach und nach verändert und warum die meisten HNO-Ärzte das nicht zur Sprache bringen. Zweitens, den Teufelskreis aus Zunge, Atemweg und Schlafapnoe. Wenn du nachts schnarchst oder dich morgens trotz 8 Stunden Schlaf fühlst, als wärst du gar nicht im Bett gewesen, das hat möglicherweise mit deiner Zunge zu tun. Und drittens, was du selbst tun kannst. Ich gebe dir 3 Übungen mit, für die es belastbare Studien gibt. Und ich erzähle dir die Geschichte einer Klientin, die mir den letzten Anstoß gegeben hat, dieses Thema gründlich aufzuarbeiten. Aber dazu gleich mehr. Eine Vorbemerkung noch. Ich weiß, dass viele von euch, die diesen Podcast hören, schon eine lange Refluxgeschichte hinter sich haben. Ihr habt PPI ausprobiert, ihr habt euch durch Ernährungslisten gequält, ihr habt vielleicht auch schon mit dem Gedanken gespielt, dass es vielleicht doch psychisch ist, weil ihr keine richtigen Antworten bekommt. Ich kenne das, ich kenne dieses Gefühl, dass irgendwann im System irgendetwas nicht stimmt, aber niemand findet den richtigen Hebel. Diese Folge ist für genau diese Menschen gedacht, für die, die schon einiges probiert haben und das Gefühl nicht loswerden, dass es noch eine weitere Tür gibt, die noch nicht aufgegangen ist. Vielleicht ist es diese hier. Worum es eigentlich geht. Lass mich kurz erklären, wie ich auf dieses Thema gestoßen bin. Vor etwa 1,5 Jahren saß eine Frau bei mir im Erstgespräch. Ich nenne sie hier Sabine, das ist nicht ihr richtiger Name, aber sie hat mir erlaubt, ihre Geschichte zu erzählen. Sabine, 47, war seit 8 Jahren mit stillem Reflux unterwegs. Sie hatte alles probiert, wirklich alles. Ernährung umgestellt, zweimal komplett, einmal nach Plan A, einmal nach Plan B. PPI über 3 Jahre, dann wieder abgesetzt, Histaminreduktion, Yoga, Heilpraktiker. Endoskopie alle 2 Jahre. Die Befunde waren immer ähnlich. Leichte laryngeale Rötung, etwas Schleim, vereinbar mit LPR. Weiterführende Empfehlungen, Diät plus Stressreduktion. Schulterzucken. Du kennst das vielleicht. Sabine war an dem Punkt, an dem viele meiner Klienten ankommen. Erschöpft, nicht mehr von der Krankheit selbst, die war eigentlich erträglich geworden mit den Jahren, sondern erschöpft von der Suche, erschöpft von dem ständigen Eindruck, dass irgendwo eine Information fehlt. Sie sagte mir damals: Andrea, ich will einfach nur, dass jemand mir das Gesamtbild zeigt, nicht noch mal ein Detail, sondern das ganze Bild. Sabine kam zu mir, weil sie nicht mehr weiter wusste, und beiläufig beim Plaudern am Anfang kam ein Satz, der mich aufhorchen ließ. Sie sagte: Mein Mann sagt, ich schnarche neuerdings, aber ich glaube, das hat damit ja nichts zu tun. Ich habe nachgefragt: Schnarchen? Ja, seit wann? Vielleicht so seit 3 Jahren. Aha, und der Reflux ist schlimmer geworden? Wann? So in den letzten 2 Jahren, das ist mir auch aufgefallen. In dem Moment hat es bei mir Klick gemacht. Das war einer dieser Momente, in denen man als Coach merkt, hier liegt ein Stück Information vor mir auf dem Tisch, das niemand vorher aufgehoben hat. Sabine selbst hat es als Nebenthema erwähnt. Ihr Hausarzt hatte das Schnarchen nie thematisiert, ihr HNO auch nicht. Niemand hatte sie ins Schlaflabor geschickt, niemand hatte den möglichen Zusammenhang ausgesprochen. Und ich habe begonnen, mich systematisch in die Literatur einzulesen. Was ich gefunden habe, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Nicht, weil es so revolutionär ist, die Studien gibt es zum Teil seit über 20 Jahren, sondern weil dieses Wissen in der ambulanten Refluxversorgung so selten ankommt. Was ich gefunden habe, darum geht es heute. Wenn du weiterhörst, wirst du Sabine besser verstehen und vielleicht auch dich selbst. Wenn deine Geschichte ähnlich klingt, chronischer Räusperzwang, dieser Schleim im Hals, der nie ganz weggeht, das Globusgefühl, vielleicht ein bisschen Heiserkeit und dazu eben das diffuse Gefühl, irgendwas hat man immer noch nicht in der Hand, dann lohnt sich diese halbe Stunde für dich. Und wenn du jemanden im Bekanntenkreis hast, dem es ähnlich geht, schick ihr oder ihm gerne diese Folge zu. Das Thema bewegt mehr Menschen, als sich offen dazu äußern. Achse 1, Pepsin und der Zungengrund. Fangen wir bei den Fakten an, mit dem Pepsin. Pepsin ist ein Verdauungsenzym, das deinen Magen produziert. Es ist ein ziemlich aggressiver Geselle, denn seine Aufgabe ist es, Eiweiß zu zerlegen. Im Magen ist das genau richtig. Pepsin braucht eine saure Umgebung, idealerweise einen pH-Wert um 2, um voll aktiv zu sein. Und genau da, im Magen, gibt es alle Schutzmechanismen, damit es nicht das eigene Gewebe verdaut. Beim stillen Reflux passiert aber nun Folgendes. Pepsin kommt nach oben. Es schwappt mit dem Refluxat in die Speiseröhre und weiter in den Kehlkopfbereich, vielleicht sogar gasförmig, bis in den Rachenraum, manchmal bis in die Nasennebenhöhlen und bei manchen Menschen sogar ins Mittelohr. Und da, wo es hochkommt, gibt es nicht die schützenden Schleimschichten wie im Magen. Da ist Pepsin ein Eindringling. Es heftet sich an die Schleimhäute, bleibt dort haften, sogar nach dem Reflux. Und das ist der entscheidende Punkt, denn viele Menschen unterschätzen das, weil man es ihnen nie erklärt hat. Pepsin wird nicht einfach abgebaut, wenn der pH-Wert wieder steigt. Es wird wie gelähmt, es wird reversibel. Stell dir Pepsin vor wie ein Wachhund, der eingeschlafen ist. Der ist nicht weg, er liegt da in deinem Gewebe und wartet. Sobald saurer Speichel kommt, zum Beispiel weil du etwas Saures gegessen hast, einen Kaffee getrunken hast oder ein kleiner neuer Reflux dazu kommt, wacht er wieder auf und macht weiter. Das ist der Grund, warum stiller Reflux so frustrierend ist. Du kannst eine Stunde nach dem Reflux gar nichts mehr spüren, der pH ist neutral, aber das Pepsin liegt in deinem Gewebe geparkt. Wartet auf den nächsten Trigger und schlägt dann wieder zu. Das ist keine durchgehende Belastung, sondern ein Tropfsystem, das immer wieder anspringt. Und jetzt kommen wir zur Zunge, genauer gesagt zum hinteren Drittel deiner Zunge. dass du im Spiegel mit weit geöffnetem Mund nicht mehr siehst. Dieses hintere Drittel ist mit lymphatischem Gewebe überzogen. Das ist die sogenannte Zungenmandel. Ja, du hast eine Zungenmandel, auch wenn nie jemand mit dir darüber gesprochen hat. Sie gehört zum Waldeyer Rachenring, einem lymphatischen Schutzwall, der den Eingang zu deinem Atem- und Verdauungswegen bewacht. Der Waldeyer Ring, den kannst du dir vorstellen wie einen Schutzkranz aus Immungewebe rund um den Eingang zu deinem Inneren. Vier Hauptanteile: die Rachenmandel oben, die zwei Gaumenmandeln links und rechts, die kennen die meisten, weil sie als Kind oft entzündet sind, und eben die Zungenmandel unten, die hintere Zunge bedeckend. Vier Wachtposten. Genau dort in diesem Lymphgewebe am Zungengrund kann sich Pepsin sammeln. Eine Forschergruppe rund um Kim hat das im Jahr 2016 in einer beeindruckenden Studie aufgedröselt. Ich verlinke sie dir in der Podcast-Beschreibung. Was sie gefunden haben: Pepsin reichert sich in den Kryptenepithelien am Zungengrund an, schädigt dort die Schleimhaut und löst eine ganze Kaskade an Entzündungsprozessen aus. Wachstumsfaktoren werden hochgefahren, Entzündungsmarker steigen, Makrophagen, das sind so etwas wie die Aufräumzellen deines Immunsystems, wandeln sich in eine Form um, die das Gewebe langfristig umbaut. Die Folge: der Zungengrund schwillt nach und nach an. Mediziner sprechen von einer Zungenbasis-Hypertrophie. Auf Deutsch: dein Zungengrund wird immer dicker. Lymphgewebe verhält sich da übrigens völlig logisch. Es ist genau dafür gemacht, auf chronische Reize mit Anschwellen zu reagieren. Das ist nichts Krankhaftes im Sinne von bösartig, es ist die normale Antwort eines Immunsystems auf chronische Reizung. Nur, dass der Reiz hier kein Virus ist, sondern ein körpereigenes Verdauungsenzym am falschen Ort. Wenn jemand bei dir mal in den Hals geschaut hat, mit dem Spiegel oder bei einer Endoskopie, und du hast irgendwann gehört, da sei ein bisschen Pflastersteinrelief am Zungengrund oder leichte lymphatische Hyperplasie oder verdickter Zungengrund, das ist genau das. Und es ist kein Zufallsbefund. Es ist oft das einzige sichtbare Zeichen über Jahre, das dein Reflux Spuren hinterlässt. Frag bei deinem nächsten HNO-Termin gezielt nach, wie dein Zungengrund aussieht. Lass dir das beschreiben. Vielleicht hörst du dann zum ersten Mal etwas, das in deinem Befund noch nie zur Sprache kam. Wie eng dieser Zusammenhang ist, hat eine ältere Studie aus 2008 gezeigt. Patienten mit schwer ausgeprägter Zungengrundhypertrophie hatten in einer 24-Stunden-pH-Messung im oberen Rachenraum durchschnittlich viermal mehr pathologische Refluxereignisse als Patienten mit nur leichter Hypertrophie. Und eine größere chinesische Studie hat bei 87% der Patienten mit Zungengrundhypertrophie Pepsin direkt im Gewebe nachgewiesen. Je mehr Pepsin, desto ausgeprägter die Schwellung. Das ist keine Theorie, das ist gemessen in mehreren unabhängigen Kohorten an hunderten Patienten weltweit. Also halten wir fest, wir haben hier einen echten, gemessenen, klinisch belegten Zusammenhang. Reflux schädigt den Zungengrund. Der Zungengrund schwillt an und dann passiert das, worum es im nächsten Teil dieser Folge geht. Es wird gerade erst spannend. Achse 2, der Teufelskreis mit dem Schlaf. Stell dir vor, dein oberer Atemweg ist wie ein gewöhnlicher Kunststofftrinkhalm. Tagsüber, wenn deine Muskulatur tonisiert ist, hält er seine Form. Du atmest ein, der Strohhalm bleibt offen, alles gut. Jetzt nimm einen Strohhalm, der innen ein bisschen verdickt ist. Nicht offensichtlich, aber spürbar. Du atmest stärker ein, weil der Widerstand höher ist. Tagsüber merkst du das kaum. Du kompensierst automatisch. Das ist der Grund, warum viele Menschen mit beginnender Atemwegsverengung tagsüber überhaupt keine Symptome haben. Sie merken nichts davon. Und jetzt ist es Nacht. Du schläfst. Deine Muskulatur entspannt sich, der Strohhalm wird weicher. Und genau an der Stelle, wo es eh schon ein bisschen enger ist, kollabiert die Wand. Erst nur teilweise, das ist Schnarchen. Wenn es ungünstig läuft, vollständig. Das sind Atemaussetzer. Schlafapnoe. Schnarchen wird in unserer Kultur unterschätzt. Es gilt als lustig, als nervig für den Partner, als Nebensache. Aber medizinisch betrachtet ist Schnarchen das akustische Zeichen einer beginnenden Atemwegsverengung. Es ist nie wirklich harmlos. Es muss nicht in Schlafapnoe übergehen, aber wenn es regelmäßig passiert, ist die Bühne aufgebaut. Was hat das jetzt mit Pepsin und Zungengrund zu tun? Schau dir die Anatomie an. Der Zungengrund liegt im hinteren Rachenraum. Wenn er hypertrophiert, also verdickt ist, wird genau jener Bereich enger, der nachts ohnehin schon am stärksten kollapsgefährdet ist. Es ist anatomisch ein extrem ungünstiger Ort, um an Volumen zuzulegen. Eine große Meta-Analyse von 2018 hat zusammengetragen, ungefähr 45% aller Menschen mit obstruktiver Schlafapnoe haben gleichzeitig einen stillen Reflux. Eine Aktualisierung der Daten von 2022 hat das bestätigt, auch nach Korrektur für Gewicht und Alter. Das heißt, knapp jeder zweite mit Schlafapnoe schleppt parallel einen LPR mit sich herum. Und umgekehrt, viele LPR-Patienten haben eine unentdeckte Schlafapnoe. Und jetzt schließt sich der Kreis, denn Schlafapnoe wiederum begünstigt Reflux. Warum? Wenn du nachts eine Apnoe-Episode hast, also gegen einen kollabierten Atemweg atmest, entsteht in deinem Brustkorb ein massiver Unterdruck. Wir reden von minus 40 bis minus 80 cm Wassersäule. Das ist eine Menge. Stell dir vor, du saugst an einer leeren Wasserflasche und versuchst aus dieser Flasche zu trinken, obwohl der Deckel zugeschraubt ist. Diese Saugkraft, die du dann im Bauch spürst, ungefähr in der Größenordnung, ist der Unterdruck im Brustkorb bei einer Apnoe-Episode. Nur dauerhaft. Stundenlang. Nacht für Nacht. Dieser Unterdruck wirkt wie ein Staubsauger auf deinen Magen. Mageninhalt wird hochgesogen, Refluxepisoden in der Nacht häufen sich. Mehr Reflux bedeutet mehr Pepsin am Zungengrund. Mehr Pepsin bedeutet weitere Schwellung. Weitere Schwellung bedeutet engerer Atemweg. Engerer Atemweg bedeutet mehr Apnoe-Episoden. Mehr Apnoe-Episoden bedeutet mehr stiller Reflux. Du siehst, wo das hinläuft. Es ist ein klassischer, sich selbst verstärkender Kreislauf. Und das Tragische an solchen Kreisläufen, sie bauen sich schleichend auf, oft über Jahre, ohne dass eine einzelne Ursache erkennbar wäre. Wer ist dann schuld? Niemand. Es ist die Anatomie, die Physiologie, die Zeit. Und genau deshalb funktionieren die klassischen Strategien bei stillem Reflux oft nur halb, weil sie an einer Stelle ansetzen, während drei andere Stellen weiter feuern. Du bekämpfst die Symptome an Position A, während die Ursachen an Position B, C und D unangetastet weiterlaufen. Das ist übrigens auch der Grund, warum PPI, also Säureblocker, bei stillem Reflux oft nur teilweise helfen. Sie reduzieren die Säure, sie reduzieren nicht das Pepsin, das schon im Gewebe sitzt. Und sie reduzieren nicht den nächtlichen Unterdruck. Sie reduzieren nicht die Hypertrophie. Sie greifen an einer einzigen Stelle im System, an der pH-Stellschraube. Das System aber dreht sich an mehreren Schrauben gleichzeitig. Erinnerst du dich an Sabine? Genau das war ihr Muster. Sie schnarchte seit 3 Jahren immer stärker. Der Reflux war seit 2 Jahren spürbar schlechter geworden. Niemand hatte je den Zusammenhang erkannt. Sie war beim HNO, sie war beim Gastroenterologen, sie war beim Heilpraktiker. Aber niemand hatte sie ins Schlaflabor geschickt. Niemand hatte gefragt, wie ist eigentlich ihr Schlaf? Sabine hat dann eine Polysomnographie machen lassen, eine Nacht im Schlaflabor mit Sensoren am Kopf, an der Brust, am Finger. Das Ergebnis: moderate obstruktive Schlafapnoe mit einem Apnoe-Hypopnoe-Index von 21, also 21 Atempausen pro Stunde. Im Schnitt jede 3,5 Minuten eine Episode, die ihr Körper kompensieren musste. Eine Nacht lang, jede Nacht, über Jahre. Sabine sagte mir später: Im Nachhinein verstehe ich, warum ich so erschöpft war. Mein Körper hat jede Nacht Marathon gelaufen, ohne dass ich es wusste. Im HNO-Befund nach dem Schlaf Labortermin dann ausgeprägte Zungengrundhypertrophie. Friedmann Klasse 3 von 4. Da war das ganze Bild plötzlich erkennbar. Aber es brauchte 2 Untersuchungen, eine im Schlaflabor, eine beim HNO, die nie jemand vorher in Reihe geschaltet hatte. Was Sabine dann gemacht hat und wie es ihr heute geht, darauf kommen wir am Ende noch zurück. Aber vorher gehen wir noch in einen Bereich, der für viele Menschen ein wirklich neuer Gedanke ist. Achse 3, das versteckte Zungenbändchen. Es gibt eine anatomische Variante, die in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Sie heißt Ankyloglossie. Im Englischen spricht man von einem Tongue-Tie. Auf Deutsch ist es ein verkürztes Zungenbändchen. Du kennst das vielleicht aus dem Kontext mit Säuglingen, Babys, die wegen eines zu kurzen Zungenbändchens nicht richtig saugen können, die Stillschwierigkeiten haben. Manche Hebammen sind darauf spezialisiert, das früh zu erkennen, weil es das Stillen massiv erleichtern kann, wenn das Bändchen gelöst wird. Was lange als reines Kinderthema galt, zeigt sich zunehmend als untererkanntes Erwachsenenthema. Eine Studie aus 2025, die ich dir auch verlinke, hat erstmals systematisch bei Erwachsenen untersucht, wie ein verkürztes oder zu straffes Zungenbändchen mit kraniomandibulären Beschwerden zusammenhängt. Mit Kieferproblemen, mit Verspannungen, mit Atemmustern und auch mit Reflux. Die Zahlen sind übrigens interessant. Je nachdem, welches Klassifikationssystem man anwendet, schwankt die Prävalenz in der Bevölkerung zwischen 2,5 und, Achtung, 46%. Ja, du hast richtig gehört. Bis zu fast die Hälfte der Menschen kann betroffen sein, wenn man die Klassifikation streng anlegt. Das zeigt, wie uneinig die Wissenschaft hier noch ist. Aber es zeigt auch, es ist kein exotisches Randthema. Bei einem nennenswerten Teil der Bevölkerung ist die Zungenmobilität, also Beweglichkeit, anatomisch eingeschränkt. Was passiert nun, wenn dein Zungenbändchen zu kurz ist? Deine Zunge kann sich nicht vollständig zum Gaumen heben. Sie bleibt mechanisch unten am Mundboden. Damit ist eine physiologische Zungenruhelage, also die Position, in der die Zunge am Gaumen anliegt, schlicht nicht möglich. Auch wenn du es willst, auch wenn du dich anstrengst, die Anatomie sagt nein. Und das hat dann eine ganze Kette von Konsequenzen. Erstens, du atmest fast zwangsläufig durch den Mund, vor allem nachts. Die Schleimhäute trocknen aus, die Speichelclearance, die normalerweise Pepsin aus deinem Hals spült, ist reduziert. Pepsin bleibt länger aktiv. Wir sind wieder beim Pepsin-Problem aus dem ersten Teil. Zweitens, wenn deine Zunge nicht physiologisch schluckt, also nicht wellenförmig nach hinten transportiert, schluckst du beim Essen mehr Luft. Die Mediziner nennen das Aerophagie. Dein Magen füllt sich mit Luft, der intragastrale Druck steigt und Luft sucht sich den Weg nach oben, zusammen mit dem Refluxat, also dem Gasreflux. Bei Säuglingen mit Zungenbandrestriktionen ist dieser Aerophagia-induced Reflux mittlerweile als eigener Mechanismus beschrieben. Bei Erwachsenen würde er noch viel zu selten erkannt. Wenn du also den Eindruck hast, du musst auffällig viel aufstoßen, du fühlst dich nach dem Essen schnell aufgebläht, dann lohnt es sich, die Schluckmuster und das Zungenbändchen anzuschauen. Und es gibt noch eine dritte Konsequenz, die besonders bei Menschen mit lebenslanger Restriktion ins Gewicht fällt. In der Kindheit formt der Druck deiner Zunge gegen den Daumen die Gaumenform aus. Wenn dieser Druck fehlt, weil das Zungenbändchen die Zunge unten hält, entwickelt sich ein hoher, schmaler Gaumen, damit eine engere Nasenhöhle, mehr Mundatmung, engere obere Atemwege, ein Leben lang. Du hast als Erwachsener also möglicherweise eine Atemwegsarchitektur, die schon in der Kindheit vorgeprägt wurde. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Kinderzahnärzte und Kieferorthopäden heute viel früher als in älteren Zeiten auf Mundatmung, Schluckmuster und Zungenposition achten. Es geht nicht nur darum, ob die Zähne gerade werden, es geht darum, ob sich die Gesichtsstruktur so entwickelt, dass das Kind später kein Risiko für Schlafapnoe bekommt. Du musst jetzt nicht in Panik geraten und denken, oh nein, ich habe vielleicht auch ein Zungenbändchenproblem. Die Mehrheit der Menschen hat es nicht in relevanter Ausprägung. Aber wenn du beim Versuch, die Zunge an den Gaumen zu heben, ein deutliches Ziehen unter der Zunge spürst oder wenn die Zunge nur einen Zentimeter aufkommt und dann gestoppt wird, das ist ein Hinweis. Du kannst es auch beim Sprechen merken. Manche Menschen mit Restriktionen lispeln, andere haben Schwierigkeiten mit bestimmten Lauten, wieder andere haben Mundkaugeräusche, weil das Bändchen mechanisch behindert. In diesem Fall lohnt sich eine Abklärung bei einem spezialisierten Zahnarzt, einem Kieferorthopäden oder einer myofunktionell ausgebildeten Logopädin. Eine Operation, also eine Phrenotomie, das ist die Durchtrennung des Bändchens, ist nicht immer nötig. Oft helfen schon gezielte Dehnungs- und Mobilisationsübungen über Wochen, die ein erfahrener Therapeut anleitet. Und wenn eine Phrenotomie nötig ist, wird sie heute meist ambulant und sehr schonend gemacht. Aber wichtig, das ist eine Entscheidung, die individuell getroffen wird mit erfahrenen Behandlern. was du selbst tun kannst. So, jetzt zum praktischen Teil. Du hast jetzt eine Menge Informationen bekommen und wahrscheinlich denkst du gerade, schön und gut, aber was mache ich denn nun damit? Hier sind drei Bausteine, für die jeweils belastbare Studien existieren. Ich gebe dir die Hauptlinie, die Detailanleitungen findest du in den Magenkompass-Tools, die ich am Ende verlinke. Bevor ich loslege, ein Wort der Einordnung. Ich bin selbst seit Jahren mit stillem Reflux unterwegs. Manche von euch wissen das. Was ich heute mit euch teile, habe ich nicht nur in der Literatur recherchiert, ich habe es selbst durchgemacht, mit allen Stolperfallen. Und ich weiß deshalb, das Wichtigste ist nicht, welche Übung perfekt ist, sondern dass du anfängst. Und dass du dran bleibst. Wir reden hier nicht von 2 Wochen Engagement, sondern von Monaten. Aber die Monate lohnen sich. Erster Baustein, Zwerchfellatmung. Das ist die wirkungsvollste einzelne Maßnahme, die du bei stillem Reflux machen kannst. Punkt. Ich übertreibe nicht, wenn ich jemandem helfen sollte und ich dürfte nur eine einzige Maßnahme empfehlen, dann wäre es diese. Warum will das Zwerchfell der mechanische Partner des unteren Speiseröhrenschließmuskels ist? Die beiden bilden zusammen die Antirefluxbarriere. Wenn das Zwerchfell schwach oder schlecht koordiniert ist, hat der Schließmuskel doppelte Arbeit und wird oft trotzdem überrannt. Wenn das Zwerchfell stark und gut koordiniert ist, unterstützt es den Schließmuskel jeden Moment, in dem du einatmest. Eine randomisierte Studie aus Graz hat schon 2012 gezeigt, dass aktives Zwerchfelltraining die Säureexposition messbar reduziert. Eine Mayo-Klinik-Studie von 2021 hat den Mechanismus dahinter aufgedröselt. Wenn du bewusst tief in den Bauch atmest, verdoppelt sich der Druck am unteren Speiseröhrenschließmuskel beinahe von etwa 23 auf 42 mm Quecksilbersäure. Dein Schließmuskel wird also einfach dadurch stärker, dass du anders atmest. Lass das kurz mal wirken. Du veränderst durch eine Atemtechnik einen Sphinkterdruck um fast 100%. Ohne Tablette, ohne Operation, nur durch Übung. Und eine ganz frische Studie von 2025, die erste überhaupt speziell zum stillen Reflux, hat genau dieses Prinzip mit Atemmuskeltraining kombiniert. 8 Wochen lang. Das Ergebnis? Der Reflux-Symptom-Index sank signifikant stärker als in der Standardtherapie. Die Studie ist im European Archives of Otorhinolaryngology erschienen. Ich verlinke sie. Praktisch heißt das für dich 10 Minuten Zwerchfellatmung morgens, 10 Minuten abends im Liegen. Eine Hand auf den Bauch, eine auf den Brustkorb. Die Bauchhand soll sich heben und senken, die Brusthand möglichst ruhig bleiben, aber nicht ganz. Du atmest durch die Nase ein, ungefähr 4 Sekunden lang, hältst kurz und atmest durch die Nase oder den leicht geöffneten Mund wieder aus, ungefähr 6 bis 8 Sekunden lang. Die Ausatmung sollte länger sein als die Einatmung. Das aktiviert zusätzlich den Vagusnerv und entspannt das System. Wenn du das 4 Wochen lang konsequent machst, wirst du Veränderungen bemerken. Du wirst weniger oft mitten in der Nacht aufwachen mit dem Räusperreflex. Der Schleim am Morgen wird weniger werden. Du wirst tagsüber tiefer atmen, ohne darüber nachzudenken. Und ja, das alles ist messbar, aber wichtiger noch, es ist spürbar. Wer einen Schritt weiter gehen will, kann mit einem Atemtrainingsgerät arbeiten. Zum Beispiel das Aerofit-Gerät hat in Studien ganz gut funktioniert oder der Threshold IMT von Philips. Sie sind nicht teuer, etwa 50 bis 100 Euro. Du atmest gegen einen einstellbaren Widerstand. In der Originalstudie wurden 40 maximale Atemzüge zweimal täglich gemacht. Bei 30% der maximalen inspiratorischen Druckkapazität. Klingt technisch, ist es auch, aber am besten ist eine Erstinstruktion durch einen Atemtherapeuten oder Pneumologen, der dir auch den maximalen Druck einmal misst. Wenn du gesundheitlich eingeschränkt bist, vorher mit einem Arzt absprechen. Zweiter Baustein, die Zungenruhelage trainieren. Erinnerst du dich an die Frage am Anfang, wo ist deine Zunge gerade? Jetzt machen wir es richtig. Die physiologische Ruhelage geht so: Zungenspitze hinter den oberen Schneidezähnen, etwa einen halben Zentimeter dahinter an einer Stelle, die manche Spot Position nennen. Der Zungenrücken liegt locker am harten Gaumen, der Mund ist geschlossen, du atmest durch die Nase. Die Lippen liegen entspannt aufeinander, die Zähne berühren sich nicht, aber sie stehen nicht weit auseinander. Das ist es, mehr nicht. Babys machen das automatisch. Wir Erwachsenen müssen es oft wieder erlernen. Wenn du das gerade selbst probierst und dich fragst, wo war meine Zunge die ganze Zeit und warum fühlt sich diese Position so ungewohnt an, dann bist du auf einer wichtigen Spur. Bei den meisten Menschen, die das zum ersten Mal bewusst machen, ist die richtige Zungenposition zunächst eine bewusste Anstrengung. Das ist normal, mit der Zeit wird sie unbewusst. Was hilft beim Trainieren? Bewusste Erinnerungen über den Tag verteilt. Manche kleben sich kleine farbige Punkte an den Spiegel, Computer, Autolenkrad. Jedes Mal, wenn der Blick darauf fällt, Zunge nach oben, Mund zu, Nase zurück. Nach 3-4 Wochen wird das immer mehr zur unbewussten Ruhelage. Es ist wirklich ein Trainingsprozess, ähnlich wie bei einer Haltungskorrektur am Rücken. Erst musst du dich erinnern, dann wird es Routine, dann wird es Automatismus. Wenn du nachts mit offenem Mund schläfst, was viele tun, ohne es zu wissen, weil der Partner es entweder nicht sagt oder du allein schläfst, dann lohnt sich ein Test mit Mundpflaster. Ein einfaches medizinisches Pflaster, das du quer über die Mitte der Lippen klebst. Ich weiß, das klingt erst einmal befremdlich, vielleicht sogar ein bisschen kurios, aber probier es 2 Wochen aus. Viele Menschen schlafen besser, fühlen sich morgens ausgeschlafener und haben weniger Räusperzwang. Wichtig, vorher Hautverträglichkeit testen. Klebe das Pflaster zuerst auf den Unterarm und schau, ob die Haut darauf reagiert. Wenn du eine Nasenscheidewandverkrümmung oder relevante Polypen hast, sprich vorher mit deinem HNO-Arzt. Ich selbst habe das vor vielen Jahren ausprobiert, ehrlich gesagt mit Skepsis. Nach 3 Nächten aber war ich überzeugt. Mein morgendlicher Räusperzwang, der mich Jahre begleitet hatte, wurde innerhalb einer Woche spürbar weniger. Das ist eine Anekdote, keine Studie, aber sie spiegelt das, was viele berichten. Dritter Baustein, die myofunktionelle Therapie. Das ist eine Reihe spezifischer Übungen für Zunge, Gaumen und Pharynxwand. Die berühmteste Studie dazu stammt von der Sprachtherapeutin Katja Guimarães aus Sao Paulo. Sie hat 2009 in einer randomisierten Studie gezeigt, 3 Monate tägliche oropharyngeale Übungen, jeweils etwa 30 Minuten, das senkt den Apnoe-Hypopnoe-Index signifikant, reduziert Schnarchen, verbessert die Schlafqualität. Sogar der Halsumfang wurde messbar kleiner. Das ist nicht nichts, das sind echte gemessene physische Veränderungen durch ein reines Übungsprogramm. Eine spätere Meta-Analyse von Camacho aus 2015 hat diese Daten zusammengefasst über mehrere Studien. Das Resultat: myofunktionelle Therapie reduziert den Apnoe-Hypopnoe-Index im Schnitt um die Hälfte bei Erwachsenen, bei Kindern sogar um 2/3. Das ist eine Wirkung, die in der Größenordnung dessen liegt, was viele medikamentöse Therapien erreichen. Mit dem Unterschied: keine Nebenwirkungen. Die Übungen sind einfach, aber sie brauchen Konstanz. Zungenbürsten zum Beispiel. Mit einer normalen Zahnbürste die Oberseite und die Seitenränder der Zunge bürsten, während die Zunge in verschiedenen Positionen fixiert ist. Das klingt seltsam, aktiviert aber die intrinsische Muskulatur. Zungensog. Die ganze Zunge gegen den Gaumen ansaugen und nach oben drücken. 20 kurze Wiederholungen, 20 lange, dreimal täglich. Gaumenanhebung, den weichen Gaumen aktiv anheben, wie beim Vokal A. Auch das stärkt die hintere Atemwegswand. Und Zungengleiten, die Zungenspitze hinter den oberen Schneidezähnen platzieren und langsam am harten Gaumen entlang nach hinten gleiten lassen. 20 Wiederholungen, dreimal täglich. Wer das ernsthaft umsetzen will, ist mit professioneller Begleitung am besten dran. Eine Logopädin oder myofunktionelle Therapeutin mit Zusatzausbildung kann individuell anleiten, deine Schwachstellen sehen, dich korrigieren. Es gibt auch erste digitale Programme und Apps, aber die Studienlage ist da noch dünn. Mein Tipp: frag deine Krankenkasse, ob Logopädie mit myofunktionellem Schwerpunkt in deinem Fall bezuschusst wird. Bei klarer Indikation: Schnarchen, Schluckmusterauffälligkeiten, LPR. Oft ist das möglich. Und es gibt noch eine vierte Achse, die ich nur kurz anreißen will, weil sie für viele Refluxbetroffene mitspielt: das Nervensystem. Atmung, Schlucken, Schließmuskeltonus, obere Atemwegsmuskulatur, das alles wird über den Vagusnerv reguliert. Wenn dein Nervensystem chronisch im Stressmodus ist, hast du an mehreren Fronten gleichzeitig schlechte Karten. Der Sphinkter wird laxer, die Atmung flacher, die Speichelclearance schlechter. Vagusnervtraining ist deshalb keine esoterische Spinnerei, sondern eine eigene, wirksame Stellschraube. Wenn dich das interessiert, schau dir das Vagus Power Programm an. Den Link findest du in den Shownotes. Du fragst dich jetzt vielleicht: soll ich das alles auf einmal anfangen? Bitte nicht. Wer alle Bausteine gleichzeitig startet, hält das nach meiner Erfahrung selten 2 Wochen durch. Du wirst überfordert, verlierst den Überblick, gibst auf. Und das wäre schade, weil die einzelnen Bausteine wirklich wirken, wenn man ihnen Zeit gibt. Die Reihenfolge, die ich empfehle, sieht so aus: Woche 1 und 2 nur die Bewusstheit. Schau mehrmals am Tag, wo deine Zunge ist, verschiebe sie nach oben, atme durch die Nase, probier Mundpflaster nachts, wenn das für dich machbar ist, mir nicht. In diesen ersten 2 Wochen geht es nicht um Leistung, es geht um Bewusstwerdung. Du sollst ein Gefühl dafür entwickeln, wo deine Zunge eigentlich hingehört. Und nebenbei beobachten, was sich verändert, wenn du konsequent durch die Nase atmest. Ab Woche 3 Zwerchfellatmung dazu. Morgens 10 Minuten, abends 10 Minuten. Die genaue Anleitung findest du im Tool Zwerchfell und Entspannung, das ich verlinke. Wenn du ein Atemtrainingsgerät hast, kannst du nach einer Woche reiner Zwerchfellatmung damit beginnen, aber wirklich nur, wenn du die Grundtechnik sicher hast. Sonst übertrainierst du eine schlechte Bewegung. Ab Woche 7, wenn die Zwerchfellatmung selbstverständlich geworden ist, kommen die myofunktionellen Übungen dazu. Erst 2 oder 3 pro Tag, dann erweitern. Studien zeigen Effekte ab 8 bis 12 Wochen konsequenter Praxis. Wir reden hier nicht von Wundern in einer Woche, sondern von solider Arbeit über Monate. Das ist eine wichtige Botschaft, die ich dir mitgeben möchte. Stiller Reflux ist eine chronische Geschichte, die sich über Jahre aufgebaut hat. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass sich das in 2 Wochen umkehrt. Aber es ist absolut realistisch zu erwarten, dass sich nach 3, 6, 12 Monaten konsequenter Arbeit ein anderes Bild zeigt. Ich habe das bei mir selbst erlebt, ich habe es bei vielen Klientinnen erlebt. Es funktioniert, aber es braucht eben Geduld. Und Sabine, von der ich am Anfang erzählt habe, sie hat genau diesen Weg gemacht. Sie hat zusätzlich CBRP-Therapie bekommen. Das war bei ihrem AHI von 21 indiziert. CBRP ist diese Maske, die nachts Druck in die Atemwege gibt und sie offen hält. In den ersten Wochen hat sie damit gehadert, das ist normal, aber sie hat durchgehalten. Parallel hat sie mit der Zwerchfellatmung begonnen und nach 8 Wochen mit der myofunktionellen Therapie. Was Sabine heute, 18 Monate später, sagt, und ich zitiere das mit ihrer Erlaubnis, ist folgendes. Ich hätte nie gedacht, dass mein Reflux mit meinem Schlaf zusammenhängt und mit meiner Zunge schon gar nicht. Aber seit ich anders atme, anders schlafe und seit meine Zunge weiß, wo sie hingehört, ist es zum ersten Mal seit Jahren wirklich ruhig. Ich habe nicht mehr diesen Räusperzwang am Morgen. Mein Mann sagt, ich schnarche nicht mehr. Mein Schlaflaborbefund nach einem Jahr zeigt ein AHI von 6. Das ist im Normbereich. Und mein letzter HNO-Befund war fast unauffällig. Das ist keine medizinische Garantie. Jeder Mensch reagiert anders. Aber es zeigt, es ist möglich. Es ist sogar wahrscheinlich, wenn du an mehreren Stellen gleichzeitig ansetzt. Wann solltest du dir professionelle Hilfe suchen? 3 Situationen, in denen du nicht allein weitermachen solltest. Erstens, wenn dein Partner Atemaussetzer beobachtet oder du dich morgens trotz 8 Stunden Schlaf wie zerschlagen fühlst. Das gehört abgeklärt. HNO und Schlafmedizin. Eine Schlaflabornacht kann viel klären. Zweitens, wenn du den Eindruck hast, deine Zunge geht einfach nicht zum Gaumen oder du spürst ein deutliches Ziehen unter der Zunge, dann ist eine Abklärung beim spezialisierten Zahnarzt oder einer myofunktionell ausgebildeten Logopädin sinnvoll. Drittens, wenn dein Beschwerdebild so komplex ist, dass du selbst nicht entscheiden kannst, an welcher Schraube zuerst gedreht werden soll, dann ist ein Erstgespräch oder Orientierungsgespräch bei mir oder einer anderen erfahrenen Beraterin sinnvoll. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung. Lass mich zum Abschluss noch eines sagen. Die Geschichte mit der Zungenposition ist ein gutes Beispiel dafür, wie der stille Reflux funktioniert. Nicht als eine einzelne Ursache, die du eliminieren kannst oder musst, sondern als ein System aus mehreren Schleifen. Pepsin, Atemweg, Schlaf, Nervensystem, Schluckmuster. Sie verstärken sich gegenseitig und das ist die gute Nachricht. Sie sind alle an mehreren Stellen unterbrechbar. Du musst nicht alles wissen, du musst nicht alles gleichzeitig machen, aber du darfst dir die Komponenten anschauen, die in deinem System gerade am lautesten sind und dort konsequent ansetzen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier den Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder wo immer du ihn hörst. Empfehle ihn gerne weiter an Menschen, die mit ähnlichen Beschwerden leben. Stiller Reflux ist viel verbreiteter, als die meisten Menschen ahnen. In der Folgenbeschreibung findest du alle Studien, die ich heute erwähnt habe, mit den PubMed-Links sowie die Magenkompass-Ressourcen zum Vertiefen. Mein E-Book mit den Ernährungslisten bekommst du nach Anmeldung zu meinem Newsletter. Ich danke dir fürs Zuhören. Es freut mich, dass du dir die Zeit für deine Gesundheit nimmst. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, atme tief, atme durch die Nase und beobachte mal über den Tag, wo deine Zunge gerade ist. Du wirst überrascht sein. Deine Andrea.